sag mal so, am Anfang war es noch ein bisschen schlimmer, da habe ich mich echt richtig hart geekelt, als ich dann noch mit Fleisch kochen musste und ich habe echt nur noch Handschuhe dann getragen und hatte mein eigenes Schneidebrett und so, wo ich dann meine Gemüsesachen geschnippelt habe.
Hallo und herzlich willkommen zu Gutes Klima am Tisch. Das ist ein Podcast über Nachhaltigkeit, Ernährung, über das Klima und über unseren Umgang mit diesen ganzen Themen. Ich bin Gina Enslin und ich mache diesen Podcast zusammen mit Veganz. Veganz macht vegane Lebensmittel und bietet damit viele kleine Möglichkeiten, sich vegan zu ernähren, selbst wenn es nur mal zwischendurch ist. Wir haben in diesem Podcast ja schon oft übers vegane Kochen und übers vegane Essen gesprochen. Und ich glaube, die Essenz war dann meistens, man muss sich da so ein bisschen rantasten, aber dann ist es auch überhaupt kein Problem und dann ist es auch super lecker. Und wie es dann vielleicht noch besser geht, das weiß wahrscheinlich meine heutige Gästin, Josita Hatanto. Ich freue mich, dass du da bist.
Hallo.
Hallo.
Ich freue mich auch, dass ich hier sein darf.
Ja, das ist sehr schön. Ich stelle dich noch mal einmal kurz vor. Josita ist vegane Spitzenköchin in Berlin. Sie hat mehrere Kochbücher geschrieben, unter anderem Vegan Genial und Vegan Schnell Schnell. Und sie ist Chefin ihres eigenen Restaurants Lucky Leek. Das Lucky Leek ist das erste vegane Restaurant in Berlin, das eine Michelin-Auszeichnung bekommen hat. Darüber sprechen wir gleich nochmal genau, wie das genau war. Und genau, jetzt würde ich sagen, wir fangen an. Total schön, dass du heute hier im Podcast dabei bist.
Dankeschön.
Ich würde vielleicht so starten, für alle, die sich unter veganer Spitzenküche jetzt nicht so richtig was vorstellen können. Wenn ich jetzt ins Lucky Leek komme, was würdest du mir dann empfehlen? Was wäre so ein Menü, was du mir hinstellen könntest?
Also erstmal, ich würde mich jetzt nicht als Spitzenköchin bezeichnen. Das steht immer irgendwo, aber ich würde mich jetzt selber nicht so bezeichnen. Aber ich finde es super nett, dass ihr das sagt. Klar, wir machen schon, versuchen ein bisschen das Niveau ein bisschen weiter oben zu halten und halt auch damit so ein bisschen davon abzulenken, dass es jetzt alles nur Gemüse ist, um halt auch so ein bisschen der Vorurteile Herr zu werden, mit denen man so zu kämpfen hat, wenn man jetzt sagt, man macht jetzt vegane Küche. Und ich denke, wir machen das jetzt seit 11 Jahren und das ist uns, glaube ich, ganz gut gelungen soweit. Wir haben im Moment, bieten wir halt 2 Menüs an. Die kann man als Folge bestellen oder auch als eigene, also als einzelne Gerichte. Die meisten Leute bestellen tatsächlich dann die Menüs, weil es einfach dann auch alles so ein bisschen abgerundet ist. Da gibt es einen schönen Wein dazu und du sitzt einfach da, hast einen schönen Abend, lässt dich ein bisschen verwöhnen von vorne bis hinten. Und am Ende des Tages gehst du mit einem guten Gefühl nach Hause, denke ich mal, weil du vielleicht auch noch was indirekt fürs Klima getan hast.
Aber ist das dann so, sind das dann so Gerichte, die vielleicht, wie man sich das nämlich wirklich bei Spitzenküche vorstellt, ist das so ein kleiner, ganz fein angerichteter Teller oder ist das eigentlich doch so, also weißt du so, wie kann ich mir das so vorstellen, dieses Erlebnis bei euch im Restaurant?
Ja, tatsächlich, das ist das, warum ich auch sage, jetzt diese Spitzengastronomie, ich weiß gar nicht, wie die sich jetzt wirklich definiert. Da hat man ja wirklich diese Bilder von diesem ganz kleinen Teller mit einer halben Erbsenschote und dann einem Tüpferchen hier und eine rote Soße und ein Schäumchen hier und so. Also ich bin da ein bisschen altmodisch, sage ich mal. Also man wird schon satt, die Teller sind ausreichend gefüllt. Und ich habe schon, also diese Sachen sind schon kreativ und auch regional und ja, schon irgendwie was Besonderes, sage ich mal, aber jetzt nicht so prätentiös, sage ich jetzt selber so, weil ich finde halt, dass es am Ende des Tages auch irgendwie satt machen soll und man trotzdem das, also das ist so dieser Spagat zwischen, ich mache jetzt irgendwie ein bisschen gehobene Gastronomie, sage ich mal, und trotzdem auch so ein bisschen, wie sage ich das, ein bisschen klassisch auch, also nicht zu fancy.
Und jetzt, ich habe das vorhin schon erwähnt, hat dein Restaurant ja, ich glaube, 2016 eine Auszeichnung bekommen von Michelin, aber nicht diesen berühmten Michelin-Stern, sondern den BIP. Vielleicht magst du mal für alle, die sich in solchen Spitzenküchen-Themen nicht so auskennen, einmal sagen, was das überhaupt ist und was der Unterschied ist.
Ja, tatsächlich kannte ich den auch nicht, bevor ich ihn bekommen habe dann irgendwann. Ich glaube, es war 2016. Das ist wohl also Frank Rosin hat damals zu mir gesagt, das ist das gleiche wie ein Stern, das glaube ich aber nicht. Ich nenne es so den kleinen Stern, das ist so quasi eine gute Küche für einen angemessenen Preis. So, also das ist jetzt, da ist dann halt auch eine Preisgrenze nach oben gesetzt und das ist ja bei einem Stern, dass dann der die nach oben ist ja alles offen. Also da, also es ist schon eine nette Auszeichnung. Habe ich mich auch sehr, sehr gefreut und habe mich sehr geehrt gefühlt. Es kam sehr überraschend und habe mich damals selber damit erstmal blau machen müssen, was es eigentlich ist. Und es ist doch eigentlich eine ganz nette Sache. Ja, die hat auch nicht, also war damals tatsächlich das erste vegane Restaurant so, das sie bekommen hat. So ganz witzig, ich war beim Geburtstag von einem befreundeten Koch und wir haben ein bisschen gefeiert und dann hat er irgendwann da diese News gelesen und weil er hat halt immer, er hat selber auch eine sehr, sehr gute Gastronomie und verfolgt halt immer die Auszeichnungen und die Sternevergabe und dann kam er zu mir und hat mir gratuliert und ich wusste gar nicht, warum jetzt und dann hat er mir das erzählt. Am nächsten Tag rief dann ein Kollege vom Guide Michelin an und hat mich dann zu dieser Gala eingeladen. Und mir gratuliert und so. Und ich bin erstmal aus allen Wolken gefallen, aber letztendlich war das dann doch ein sehr, sehr cooler Abend. Und ja, da war ich auch ein kleines bisschen stolz. Jo.
Ja. Ja, kann man auch sein. Ist es denn mittlerweile immer noch eher ungewöhnlich, dass solche Auszeichnungen an vegane Restaurants gehen?
Ich glaube nicht mehr so. Ich glaube, jetzt gibt es auch in Frankfurt, glaube ich, das ein neues veganes Sterne-Restaurant, also ein rein veganes und ich glaube, damit sind die mehr oder weniger die ersten. Vielleicht lüge ich auch, aber soweit ich das mitbekommen habe. Und ich denke auch, dass viele jetzt Spitzenköche und die Sterne-Restaurants, dass die inzwischen so gut wie alle irgendwie auch ein veganes Menü mit anbieten, weil sie einfach auch gemerkt haben, dass da kein Weg drumherum führt. Die Nachfrage ist einfach da. Ich glaube, auch als Koch ist es eine Herausforderung, sage ich mal, jetzt mit quasi weniger Zutaten, als man halt gewohnt ist. Du hast ja quasi nur noch Gemüse und Hülsenfrüchte und so weiter. Da halt was zu zaubern, was trotzdem bei den Gästen als so ein Wow-Effekt erzielt. Und ich denke, da sind die wirklich engagierten und motivierten Köche auch einfach, ja, dass sie da Bock drauf haben, einfach sich auch dieser Challenge so ein bisschen zu stellen. Und ja, wie gesagt, die Nachfrage ist definitiv da, das Interesse ist da und es muss nicht mal nur von Veganern kommen, sondern einfach Leute, die es interessiert und die vielleicht auch wirklich mal sagen, vielleicht muss man ja nicht immer Fleisch essen, aber ich will schon gerne gut essen gehen. Und dafür ist es halt schon schön, dass es halt dann inzwischen ja fast in jedem Restaurant vegane Optionen gibt. Von daher hat sich ja da schon mal viel getan in den letzten Jahren.
Dann erzähl doch mal, wie du dahin gekommen bist. Was ist denn so deine vielleicht Köchinnenbiografie?
Also ich habe eine ganz klassische Ausbildung gemacht in Berlin im Steigenberger Hotel. Habe auch ganz normal mit Fleisch gekocht, habe ehrlich gesagt damals mir nicht so viele Gedanken gemacht, muss ich zu meiner Schande gestehen. Und meine Mutti war schon immer, also wir haben zu Hause relativ viel vegetarisch gegessen, aber es wurde halt nie so hinterfragt, warum jetzt eigentlich. Und das kam erst ein bisschen später bei mir, muss ich sagen. Und dann habe ich halt so eine kleine, in Berlin halt ein bisschen Erfahrung gesammelt in verschiedenen Restaurants und dann irgendwann habe ich dann mich ein bisschen mehr mit der Materie beschäftigt und dann auch viele Sachen einfach, ja, wo ich auch echt zugeben muss, hat man sich einfach vorher nicht Gedanken drüber gemacht, wo jetzt eigentlich die Sachen herkommen und was man da eigentlich, womit man da den ganzen Tag arbeitet. Hat mich ein bisschen beschämt, ehrlich gesagt, dass ich da so lange für gebraucht habe, aber besser spät als nie, sag ich mal. Und es war, ich glaube, 2004, 2005 oder so, dass ich dann beschlossen habe, okay, ich will mit Fleisch nicht mehr kochen. Und habe dann so langsam umgesattelt. Also ich habe damals Oxymoron gearbeitet am Hackischen Markt. Das war ein super, super toller Laden mit tollen Leuten, tolle Chefs. Und da hatte ich relativ viel Freiraum, konnte mich da ein bisschen austoben. Also in meiner Übergangszeit, sage ich mal, wo ich echt viel da rumexperimentiert habe und vegane Sachen gekocht. Was ganz cool war eine Zeit lang, weil halt schon die Nachfrage nach vegetarischer Küche da auch groß war und die Köche alle da keinen Bock hatten, irgendwie was Vegetarisches zu kochen. Und dann war ich halt da und habe so ein bisschen den Gästen dann was angeboten. Ja, und dann habe ich aber irgendwann gemerkt, ich will das auch alles, ich muss ja trotzdem damit Fleisch arbeiten. Irgendwann habe ich gemerkt, ich will es auch nicht mehr anfassen und das überhaupt verarbeiten. Dann habe ich dann da aufgehört, hatte dann für ein Jahr lang war ich im La Mano Verde damals. Das war so, ich glaube, so mehr oder weniger das eins der ersten veganen Restaurants in Berlin, die so ein bisschen auf diese Fine-Dining-Schiene gefahren sind. Und da war ich ein Jahr lang Küchenchefin und danach, als ich dann da aufgehört habe, war für mich eigentlich klar, dass ich was Eigenes machen muss. Genau, und das habe ich dann auch gemacht. 2011 das Lucky Leak gegründet und genau, so ist das. Und jetzt da steht es jetzt immer noch.
Und was war bei der Gründung für dich das, was dir wichtig war? Oder also warum war es so klar, dass du was Eigenes machen musst und wie musste das dann aussehen für dich?
Also damals war es so, dass ja, wie gesagt, das La Manuverde war so mehr oder weniger das einzige Restaurant, wo man halt richtig, ja, ich sage jetzt mal, richtig kochen konnte. Und als wir damals aufgemacht haben, 2011, gab es sage und schreibe 8 oder 9 vegane Restaurants in Berlin. Und davon waren 2, 3 halt so Burgerläden. Und also es gab jetzt nicht so, also ich hätte da auch angefangen. Ich habe mich auch damals im Jojos beworben. Also ich habe gefragt, ob ich da Burger braten darf. Aber letztendlich hatte ich schon Lust, was Eigenes zu machen, weil ich schon auch Bock hatte, ein bisschen geil zu kochen. Und ja, am Anfang, man entwickelt sich ja so. Wir haben dann halt einen ganz kleinen Laden aufgemacht in der 46 im Souterrain mit Brunch noch und so. Das war furchtbar. ja, 8 Tische und dann macht man Brunch für 8,50 Euro. Das lohnt sich auf jeden Fall nicht und macht sehr viel Arbeit. Und ja, man musste sich erstmal so finden. Also ich habe dann da am Anfang noch Mittagstische gemacht und so und dann nach und nach mich selber gefunden, was ich eigentlich für eine Schiene fahren will und was eigentlich so mein Konzept und mein Niveau ist, was ich gerne kochen möchte. Und das hat sich halt so über die Jahre entwickelt. Und ich denke mal, ja, dass ich auch nicht wirklich aufgehört habe, das zu, ich weiß nicht, entwickeln oder so. Man, ja, irgendwie, ja, geht's immer noch ein bisschen schöner.
Und wie würdest du deinen Kochstil jetzt heute so beschreiben?
Ich glaube, der ist so chaotisch intuitiv, sage ich immer. Irgendwie, das meine ich, glaube meine Mitköche und Köchinnen können das bestätigen. Also ich entwickle halt die Sachen, also die Rezepte alle selber. Und das ist manchmal, es ist ein bisschen chaotisch, weil ich halt dann nicht monatelang vorher die Probe koche oder so, sondern das relativ spontan mache und dann Ideen umsetze. Manchmal funktioniert auch was nicht so gut, natürlich. Aber in der Regel ist das so mein Style. Ja.
Aber wie funktioniert das dann für dich mit dem Kochbücher schreiben? Weil das ist ja eigentlich, da musst du, das ist ja dann sehr geordnet und sehr.
Ja, klar, das ist auch immer eine Herausforderung. Also ich habe jetzt, das dritte ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her. Ich sag mal so auch, dass das, ich weiß nicht, ob ich nochmal eins schreiben würde. Ich habe schon Lust, es macht auch Spaß. Also klar, ich schreibe dann Ideen auf, was ich da gerne kochen möchte. Und dann koche ich es halt und während ich das dann halt koche, schreibe ich halt dann das Rezept auf. Wenn es, genau, so mehr oder weniger, so funktioniert das. Und das, ja, so mache ich das eigentlich meistens, ja. Auch wenn ich jetzt eine neue Karte mache oder so, dann koche ich die einfach und dann schreibe ich die Rezepte mit für die anderen Köche, dass sie das dann auch mit mir zusammen nachkochen können quasi. Also das ist meistens sehr intuitiv, sage ich mal. Klar gibt es so eine Basis, die in meinem Kopf ist, dass die Sachen auch funktionieren, dass man so, dass eine gewisse Technologie dahinter ist. Aber so die Kombinationen und die Kreationen, sage ich mal, die sind doch eigentlich immer relativ neu. Also für mich.
Und wie sieht das dann bei dir im Alltag so aus, wenn du sozusagen als Restaurantchefin, wie viel kochst du oder wie viel, ich weiß nicht, erfindest du? Wie viel bist du einfach Gastgeberin? Wie teilt sich das so auf?
Also ich stehe selber mit in der Küche. Ich habe jetzt wirklich 11 Jahre gebraucht fast, bis ich gesagt habe, okay, ich lasse euch auch mal alleine. Das habe ich auch vorher schon mal ab und zu. Aber es ist halt wirklich, am Anfang war es super schwierig, einfach mal nicht da zu sein und dann zu wissen, dass es alles gut läuft, auch wenn ich nicht da bin. Das ist jetzt absolut nichts gegen meine Kollegen, die sind alle top. Aber das ist einfach so mein eigener Anspruch und ich will immer alles irgendwie perfekt und dass alles so ist. Und inzwischen habe ich einfach gelernt, dass ich einfach super tolle Leute habe, die das auch umsetzen, wenn ich nicht da bin. Aber ich bin schon in der Regel immer mit da. Ich produziere alles mit. Wir entwickeln die Sachen zusammen manchmal auch, dass ich sage, okay, das hat mich jetzt nicht so überzeugt. Wie können wir das denn besser machen? Und dann tüffeln wir da zusammen dran. Genau. Ja, aber ich stehe auch mit in der Küche und ja, das volle Programm.
Und hast du so, so Rezepte bzw. Gerichte, wo du das Gefühl hast, die hast du sozusagen, es geht ja beim veganen Kochen gar nicht so sehr darum, einfach Sachen zu imitieren, die es schon gibt, aber trotzdem die Frage, gibt es so Sachen, die du gerne noch knacken würdest, so bestimmte vegane Challenges?
Brandteig, also so also Eclairs und Windbeutel. Das kriege ich nicht hin. Also diese Fluffigkeit, die kommt dadurch, dass viele Eiweiß drin ist. Und dann, das, du hast ja dann quasi diesen Teig und der ist so, der hat seine, so eine spezielle Konsistenz, das habe ich noch nicht hinbekommen. Und ich weiß nicht, ob man das so hinkriegt, ehrlich gesagt. Ich meine, ich kann auch ohne, ich liebe Profiteroles, aber ich kann auch ohne leben, sage ich jetzt mal so. Und ansonsten, ja genau, ich bin auch nicht so der Nachbauer, aber braucht man auch eigentlich nicht. Also ich esse auch mal so ein Würstchen oder sowas, aber ich habe auch viel Seitan gemacht, aber ich finde halt zum Beispiel, Seitan ist jetzt nicht so unbedingt so, klar, man benutzt es quasi wie so eine Fleischkomponente auf dem Teller, aber es ist halt, für mich ist einfach die Geschichte, die Seitan quasi hat, ist älter als die von Chicken McNuggets. Also ist es für mich jetzt nicht so der Fleischersatz, sondern es ist für mich ein eigenständiges Produkt, so wie Tofu oder sowas. Das ist halt einfach, das gibt es schon jahrhundertelang und es hat eine Tradition und für mich ist das daher kein Fleischersatz in dem Sinne, so, oder ein nachgebautes Produkt.
Magst du dazu vielleicht kurz was sagen, weil ich finde das total spannend, weil das ist ja so in der, sozusagen in dem veganen, der veganen Küche oder dem veganen Kochen, was sich jetzt so in den letzten 10 Jahren vielleicht so entwickelt hat, ist es ja total so als Ersatz, als so ein Ausfüller, so wie okay, hat eine ähnliche Konsistenz, können wir hierfür benutzen. Dadurch sozusagen, vor allem Seitan habe ich das Gefühl, bekannt geworden. Finde ich eigentlich total interessant, dass du sagst, dass es natürlich ein eigenständiges Produkt ist, was eine viel längere Geschichte hat.
Ja, ich meine, Fakt ist, dass halt Seitan wurde halt von irgendwelchen buddhistischen Mönchen im Kloster entwickelt, sage ich mal. Und ich glaube, dass das damals, klar war das halt was, weil die halt gefastet haben oder halt kein Fleisch essen wollten. Aber das, ich weiß nicht, ob es in dem Sinne als Fleischersatz zählt. So, ich finde dieses, ich finde, Fleisch ist jetzt nicht so wichtig, dass man es irgendwie ersetzen muss. So, also ich kann auch gut ohne leben, aber es ist halt so ein kleiner Luxus, dass ich sage, okay, ab und zu gibt es halt mal so ein Steak. Ich nenne es jetzt trotzdem so, jetzt können sich wieder alle aufregen. Weil es einfach, man ist es halt so gewohnt, es ist halt wie diese Würstchenform. Ich meine, eine Karotte hat auch die Form von einem Würstchen irgendwie und da sagt auch niemand, du hast jetzt dein Fleisch in die Form von einer Karotte gepackt und legst sie in dein Brötchen rein. Das finde ich immer so ein bisschen abstrus. Da beteilige ich mich auch nicht mehr an diesen Unterhaltungen, weil ich es ein bisschen, ja, es macht für mich einfach irgendwie keinen Sinn. Und das, ich mag mich da auch nicht mehr rechtfertigen. Also, wenn ich so ein Würstchen essen möchte, sei es aus Tofu oder Seitan oder was, dann mache ich das einfach. Und ich nenne es auch dann Würstchen. Genau, aber es ist jetzt nichts, was jetzt bei mir auf den Teller kommt im Restaurant. Ja, unbedingt. Also vielleicht mal auf so einen kleinen Appetizer oder so als Gimmick. Ja.
Und was ist dein Lieblingsessen in deinem eigenen Restaurant?
Ich esse selber selten da, muss ich ehrlich sagen. ich habe es einmal gemacht, also ich habe es schon mehrmals gemacht, aber schwer zu sagen. Also wie gesagt, ich esse selber nicht so oft da. Ich finde im Moment, also meistens ist es so, dass ich immer so einen Favoriten habe, wenn was Neues oder so, das ich dann total geil finde. Und das ist dann immer so der aktuelle Favorit. Aber ich kann jetzt nicht sagen, es gibt so einen All-Time-Favorite, den ich immer wieder gerne essen würde oder so bei mir im Restaurant. Ich persönlich bin eher so der Nudelsuppen-Freak oder überhaupt so einfache Sachen. Und ich würde super gerne mal bei mir essen gehen mal wieder. Aber ja, vielleicht mache ich das ja auch mal. Und dann gucke ich mal, wie das so schmeckt. Also die Leute sagen immer, das ist gut.
Und du denkst dann eher so, naja, machen wir doch was Neues.
Nee, schwer zu sagen, was jetzt irgendwie ein Favorit oder so ist oder wäre. Ich habe jetzt nicht so ein Signature-Dish oder sowas, weil ich wirklich viel immer neu mache und so. Und auch dann, manchmal habe ich so Phasen, wo ich andauernd irgendwas einwickel oder sowas und dann wieder, dann bin ich nur am Fermentieren oder nur am Räuchern oder so. Das ist immer auch so ein bisschen stimmungsabhängig, sage ich jetzt mal so. Ja.
Und wenn du jetzt sagst, du gehst nicht so oft in dein eigenes, in deinem eigenen Restaurant essen, wahrscheinlich arbeitest du einfach auch viel, aber gehst du denn viel in andere vegane Restaurants oder untersuchst quasi den Markt?
Ich bin schon neugierig. Also ich war jetzt auch mit der Veganz in Paris und habe da mal die veganen Restaurants abgecheckt und da ist es irgendwie nochmal eine andere Nummer, finde ich, weil irgendwie gibt es da echt so viele coole Läden. Das vermisse ich hier so ein bisschen, weil hier ist es alles so ein bisschen, ich sag mal, nicht böse gemeint. Es gibt halt so ein paar. Es ist so ein bisschen homogen. Also da, und in Paris war es halt so, dass einfach das Angebot war so vielfältig und alle haben so, weil halt auch so viele Kulturen da so zusammentreffen und einfach, da gibt es einfach ein bisschen breiteres Spektrum an Küchen, also international auch und so gerade. Und das fand ich ziemlich cool. Das würde ich mir hier ein bisschen wünschen, dass wir vielleicht noch so ein paar mehr internationale Einflüsse hätten in Restaurants, also jetzt in vegan. Das fände ich ziemlich cool. Ja. Aber ansonsten, es gibt auch in Berlin inzwischen super, super coole vegane Restaurants. Aber ich komme leider nicht so oft dazu, da wirklich selber hinzugehen, um das zu testen. Aber ja.
Aber ich meine, Berlin ist ja jetzt auch schon ziemlich, wenn man jetzt auf Deutschland guckt, wahrscheinlich schon mal ziemlich weit oben dabei.
Definitiv.
Was so Restaurantauswahl angeht. Wenn man da jetzt irgendwie rausfährt, wird es ja direkt nochmal komplett anders.
Das stimmt natürlich.
Auf dem Land.
Klar, na, das ist, ja.
Also was glaubst du, wie sich das in Zukunft entwickeln wird? Also auch so die Position, die vegane Küche hat?
Ich denke und hoffe mal, dass es, ich glaube auch so ein bisschen über die Medien und so, dass es auch in den Dörfern oder in den kleinen Städten ein bisschen angekommen ist, dass sie es auch, also selbst, ich war jetzt im Land der Tiere vor kurzem und habe da auf so einem kleinen, in der Nähe da, in so einem ganz kleinen Ort, in einem Restaurant, in so einem Gasthaus übernachtet. Und tatsächlich gab es eine Speisekarte und die bestand aus 80 verschiedenen Sorten Schnitzel. Und es war wirklich so. Und da gab es tatsächlich jetzt, hätte ich wahrscheinlich Pommes und einen Salat essen können. Also es ist noch nicht überall angekommen, aber teilweise gibt es auch in kleinen Städten schon vegane Optionen zumindest. Aber es ist leider noch nicht überall so ganz doll angekommen. Und ich glaube auch, dass vielleicht, ich weiß nicht genau, ob das jetzt, die Nachfrage macht immer so ein bisschen das Angebot. Ob jetzt die Leute einfach noch nicht bereit dafür sind. Ich weiß nicht, woran das liegt, ehrlich gesagt. In den Großstädten ist einfach so, dass du, wenn du in London oder in Paris bist oder halt in Berlin, dann ist es halt einfach nichts Besonderes, dass an jedem zweiten Restaurant irgendwie so ein veganen Stempel drauf ist und dass du zumindest weißt, dass du eine vegane Option dort essen kannst. Und wenn du jetzt in so einer kleinen Stadt unterwegs bist in Deutschland, dann ist es wahrscheinlich noch ein bisschen schwieriger, was Veganes zu bekommen, was jetzt nicht Pommes und Salat ist oder so. Aber ich habe auch schon oft festgestellt, dass dann, wenn man dann wirklich nett ist und die Leute einfach fragt, dass sie dann auch sich freuen und dann auch wirklich versuchen, dir einfach was zu kochen und das auch interessant finden, wenn die halt wirklich das noch nicht so sich damit beschäftigt haben. Das finde ich halt schon schön. Also es ist jetzt nicht mehr so, habe ich das Gefühl, dass diese Abneigung so groß ist, dass man dann echt so... Das, ich denke, da ein bisschen was ist da schon passiert, dass die Leute vielleicht auch eingesehen haben, dass wir jetzt auf Dauer und perspektivisch nicht so weitermachen können mit dem immensen Fleischkonsum, weil das uns irgendwann einfach so das Genick brechen wird, sage ich jetzt mal so doof, also global gesehen.
Und könntest du selber dir vorstellen, irgendwann wieder in sozusagen nicht vegan zu kochen?
Nee, also... Ich weiß, dass ich noch wahrscheinlich ein perfektes Steak braten könnte, aber ich habe keinen Bock drauf. Also würde ich nicht machen. Da müsste ich schon, müssten schon wirklich alle Stricke reißen und ich gezwungen sein, wieder in eine Anstellung zu gehen. Und nee, würde ich doch schon versuchen, nach Leibeskräften zu vermeiden. Ja. Also ich habe Freunde, die ein Catering-Unternehmen haben, da helfe ich ab und zu mal aus und da muss ich auch mal ab und zu mit Fleisch kochen, aber es ist dann halt eher so ein Freundschaftsdienst. Und dann versuche ich danach auch immer, dass die Reste irgendwie vor dem Mülleimer zu schützen und die noch an die Leute zu verteilen oder sowas. Aber ja, nee, würde ich nicht unbedingt so gerne wollen.
Aber ist das vor allem, weil du auch das Gefühl hast, dir ist so Fleisch irgendwie, ich weiß auch nicht, also das hast du vorhin kurz gesagt, so ein bisschen eklig geworden?
Ja,
oder
absolut.
Ist es auch einfach eine Haltungssache?
Nee, das ist zusammen? Schon so ein gewisser Ekel einfach so da. Also ich sag mal so, am Anfang war es noch ein bisschen schlimmer, da habe ich mich echt richtig hart geekelt, als ich dann noch mit Fleisch kochen musste und ich habe echt nur noch Handschuhe dann getragen und hatte mein eigenes Schneidebrett und so, wo ich dann meine Gemüsesachen geschnippelt habe, weil ich wirklich, das war einfach, also Fleisch finde ich immer noch sehr eklig, inzwischen also habe ich nicht mehr so eine Hardcore-Abneigung gegen Käse, aber Fleisch finde ich, ist halt einfach das, was es ist. Ist halt einfach ein totes Tier. So. Und ich habe Tiere zu lieb, als dass ich die zerstückelt irgendwo auf dem Teller oder auf dem Schneidebrett sehen möchte.
Dann kommen wir von hier langsam zu unseren Abschlussfragen. Und zwar stellen wir immer zum Ende hin drei so schnelle Ritualfragen.
Ritualfragen?
Ritualfragen, das klingt jetzt so ein bisschen groß. Also wir stellen immer die drei gleichen Fragen. Und die erste Frage ist, wie soll unsere Welt 2050 aussehen?
Wie soll? Also ist es so utopisch? Oder?
Ja, deine Utopie oder dein Wunsch oder.
Ja, also ja. Meine Gedanken sind etwas zu realistisch, glaube ich, um mir das wirklich utopisch vorstellen zu können. weil im Moment sind die Aussichten, glaube ich, nicht so rosig. Aber ich würde mir natürlich wünschen, dass wir irgendwann die Kurve kriegen und sagen, okay, wir sollten unseren Fokus doch darauf setzen, diese Welt irgendwie zu erhalten, die Ökosysteme wiederherzustellen, zusehen, dass sich quasi der Planet wieder erholen kann, dass im Meer wieder mehr Fische als Müll schwimmt. Das wäre schon schön und dass wir vielleicht aufhören, so viele Spezies auszurotten und einfach wieder hier eine Vielfalt von Pflanzen und Tieren bewundern können und dass wir einfach, ja, vielleicht, ja, das ist, weil es ist voll schön hier auf diesem Planeten. Das ist wirklich schön. Und es wäre doch toll, wenn wir das auch ein bisschen wertschätzen könnten, würden und auch die Politik einsehen würde, dass der Erhalt dessen wichtiger ist als Kapital.
Und wenn du jetzt 3 Generationen in die Vergangenheit zurückreisen könntest, welchen Tipp würdest du den Menschen geben oder was würdest du den Menschen in dieser Zeit gerne sagen?
Oh, das wäre dann meine Uroma. Ich glaube, denen ging es auch gar nicht so rosig in der Zeit. Ja, was würde ich denen sagen? Wahrscheinlich sowas Ähnliches, dass sie halt diese Welt, in der sie leben, zu schätzen wissen sollten und darauf ein bisschen Acht geben. Und vielleicht auch nochmal sich die Welt so angucken, wie sie ist, wie sie dann, ich will nicht immer so düster klingen, weil wir sie dann kaputt machen später. Ja, aber vielleicht könnten sie das auch noch verhindern, wenn ich dann komme und sage, ey, ich komme aus der Zukunft und ey, ihr verkackt das hier später noch. Vielleicht könnte man noch die Kurve kriegen. Aber ich glaube, damals haben auch schon Leute gesagt, ihr könnt so nicht weitermachen und es hat uns trotzdem nicht interessiert. Also von daher habe ich da wenig Hoffnung, ganz ehrlich. Ja. Aber ja, ich würde auch sagen, hallo Uroma. Ja, schön, dich kennenzulernen.
Das ist auch einfach, ja, das wäre auch einfach spannend.
Genau.
Total.
Und ja. Ja, und vielleicht, ja, ich denke mal, auch damals war es halt auch noch ein bisschen anders, so auch mit Konsum, das ganze Konsumverhalten war einfach ein anderes. Ich meine, klar, die Leute hatten halt auch nicht so viel, die meisten, aber ja, vielleicht einfach auch sagen, einmal die Woche Fleisch essen reicht, das könnt ihr so beibehalten. Ja.
Ja. Und dann meine letzte Frage. Was ist dein liebstes Familienrezept und wirst du es weitergeben?
Ui, ein Familienrezept. Schwer zu sagen. Mein Papa hat immer so ein bisschen indonesisch eher gekocht und meine Mama so ein bisschen deutsch. Und Familienrezept zum Weitergeben. Ich weiß gar nicht, ob es da was gibt. Also ich habe so ein Wohlfühlding, wo ich immer dran denken muss, ist die Grießsuppe von meiner Mama. Das war einfach nur Gemüse und Suppe und Grieß. Und die mache ich selber manchmal noch, wenn es mir nicht so gut geht.
Und aber so eine salzige Grießsuppe?
Ja, das ist geil. Das ist einfach so eine quasi kräftige Gemüsebrühe mit so ein bisschen Gemüse drin und dann einfach ein bisschen Grieß reingerührt. Und dann wird die so ein bisschen dick. Und das ist total, das ja, so ein Wohlfühlessen. Also gerade jetzt auch draußen. Ich glaube, ich mache mir gleich meine. Ja, das hat sie immer gemacht, wenn ich krank war oder so. Und ja, das, ich bin eh so ein Suppenkasper. Von daher ist das so ein... Also ich, als Familienrezept würde ich es jetzt nicht bezeichnen. Sowas, was ich da in Erinnerung habe. Ja.
Ich finde, die Grießsuppe klingt super.
Ja,
klingt
musst
genau
du mal ausprobieren.
Wie sowas, was man mitnimmt. Ja,
ja, genau. Die würde ich auch so weitergeben. Ja.
Dann, Josita Hatato, toll, dass du heute im Podcast dabei warst. Danke dir für deine Zeit.
Ja, sehr gerne.
Und ich hab mal wieder, wie nach manchen Folgen von diesem Podcast, irgendwie jetzt Appetit bekommen.
Sehr gut.
Ja, danke dir. Mach's gut und macht's auch gut, liebe Hörerinnen und Hörer. Hört in die anderen Folgen rein und bis zum nächsten Mal.
Tschüss, auch von mir. Ciao, ciao.
Ciao.